Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Dispot, gesund und sozial. Mein Name ist Tabea Stoffers und heute begrüße ich bei mir im Studio Christina Ziebold-Jung. Herzlich willkommen, Christina, bei uns. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Du bist wahrscheinlich,
schön, dass ich hier sein kann.
Ja, du bist wahrscheinlich die erholteste Mitarbeiterin der Diakonie in Südwestfalen.
Meinst
heute.
Meinst du?
Weil du gerade zurück aus dem Urlaub gekommen bist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und der Urlaub ist auch noch gefühlt nicht verjährt.
Das heißt, du bist noch erholt.
Ich bin noch voll erholt.
Das war jetzt nicht das Auswahlkriterium, dass wir die erholteste Mitarbeiterin gesucht haben, sondern das Thema lautet heute Leben im Haus Klotzbach. Und da bist du Expertin, weil du das Haus schon sehr lange kennst. Du arbeitest da eigentlich schon seit es das Haus gibt, quasi,
ne?
Und leitest das Haus auch schon seit vielen Jahren.
Genau.
14, ist das richtig?
Genau, dieses Jahr 14 Jahre. Ende 2010 habe ich die Einrichtungsleitung übernommen.
Ja, und heute wollen wir darüber sprechen, was das für ein Haus ist, wer da wohnt und über das Thema, was wir ja, wo wir lange drüber gesprochen haben vorher, wie wir das denn nennen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, auch dich ein bisschen vorstellen.
Genau. Ja, mein Name wurde ja bereits genannt. Ich bin Einrichtungsleitung im Haus Klotzbach. Ich bin von Berufswegen her Diplom-Heilpädagogin und feiere dieses Jahr im Haus Klotzbach mein 25-Jähriges. Also ich bin wirklich von Anbeginn der Einrichtung mit dabei in irgendeiner Form. Ich habe damals schon in meinem Studium gejobbt im Haus Klotzbach als Wochenendhilfskraft. Und habe damit mein Studium auch so ein bisschen mitfinanziert. Und als das Studium dann fertig war, da war das Haus Klotzbach gerade dabei, sich zu erweitern um eine weitere Wohngruppe, nämlich die Wohngruppe Altes Pfarrhaus. Und dann bin ich da direkt angefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, das mit aufzubauen, mit konzeptionieren. Und habe dann da 2005 die Einrichtungsleitung, die Wohngruppenleitung übernommen.
Mhm.
Ja, und seit Ende 2010 mache ich die Einrichtungsleitung, also
ja.
Bin schon ein paar Jahre dabei.
Hast einen guten Überblick über die Entwicklung der letzten Jahre.
Ich habe einen ganz guten Überblick über die Entwicklung der letzten Jahre und ja, im Endeffekt, genau, zu unserem Thema, wenn es darum geht, Leben im Haus Klotzbach, dann muss ich sagen, ich lebe auch im Haus Klotzbach, ne? Also es ist halt schon, genau, auch so ein bisschen mein Zuhause geworden, ne? Wenn es auch mein Beruf ist, aber es ist ja auch eine Berufung und dementsprechend bin ich da auch zu Hause.
Wer ist denn mit dir dort zu Hause?
Genau, mit mir dort zu Hause sind 31 Klienten, die dort leben, in unseren verschiedenen Wohnbereichen und ja, so circa 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Also ein Pulk an Menschen, die mir da jeden Tag begegnen, genau.
Ja.
Ja.
Und die Menschen, die zu euch als Klienten gehören, die haben ja, die eint ja etwas, ja? Ja,
richtig,
warum,
genau.
Warum sie in dieser Einrichtung, es ist ja auch eine Einrichtung, ein Zuhause natürlich, eine wohnliche Einrichtung, aber es ist ja eine Einrichtung.
Genau, wir sind eine besondere Wohnform für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beziehungsweise einer komplexen Beeinträchtigung. Das sind halt Menschen, die neben ihrer kognitiven Beeinträchtigung auch noch zusätzliche Beeinträchtigungen haben, beispielsweise psychischer Art oder körperlicher.
Mhm.
Genau, und ja, da sind wir ganz heterogen zusammengesetzt. Aber die Grundvoraussetzung, um bei uns wohnen zu dürfen, ist im Endeffekt, dass man eine kognitive Beeinträchtigung hat.
Mhm.
Genau.
Und wir haben jetzt ja Beeinträchtigungen sehr oft gehört. Früher hat man von der Behinderung gesprochen. Das ist auch so noch in vielen Köpfen drin.
Richtig, ja.
Und mit diesem Begriff Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderung, wie auch immer man das jetzt nennt, sind ja auch Bilder verbunden.
Richtig.
Manche haben Berührungsängste, die, das höre ich auch immer wieder von Leuten, die jetzt überhaupt nichts mit dem Themenfeld zu tun haben. Die sagen, oh, da habe ich irgendwie Ängste, weil ich nicht weiß, wie ich auf jemanden zugehen soll oder was ich dann sagen soll, wie ich reagieren soll. Und andere, die sagen, ach, das sind doch die Süßen mit dem Down-Syndrom, die sind alle so happy-clappy und so sorgenfrei. Und ne, das sind so verschiedene Bilder, die man im Kopf hat, was ja oft nicht der Realität entspricht. Wie ist das denn im Haus Klotzbach? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das alles so happy-clappy, dass alle glücklich sind und keiner Sorgen hat und Probleme? Oder ist es doch normaler, als man sich das vielleicht vorstellt?
Es ist normaler, als man sich es vorstellt. Also ich muss sagen, durchaus würde ich sagen, dass wir ein sehr fröhliches Haus sind und es auch sehr lustig bei uns zugeht. Und ich sag auch immer, wir feiern die Feste, wie sie fallen, und das fällt sehr oft. Ja, aber dennoch sind es halt Menschen im Erwachsenenalter, die auch genauso wie du und ich unsere Alltagssorgen mit sich rumtragen und ihre Schwierigkeiten haben und Problemlagen und so weiter. Wo wir dann halt auch Unterstützung und Hilfeleistung anbieten, ne?
Mhm.
Dass man sagen kann, Menschen mit der und der Beeinträchtigung sind so und so, das hat ja auch was sehr Pauschalisierendes, ne?
Mhm.
Davon wollen wir weg, ne?
Mhm.
Und die Geschichte mit, sagt man jetzt Behinderte oder sagt man Menschen mit Beeinträchtigung, das kann man schlussendlich sehen, wie man will. Aber ich sage immer, Sprache schafft Wirklichkeit, und die Gesellschaft befindet sich dahingehend ja auch in einem Wandel. Und wenn Menschen mit Beeinträchtigung sagen, uns stört dieser Begriff oder wir fühlen uns da in dieser Begrifflichkeit nicht abgebildet, dann finde ich, muss man dem auch Rechnung tragen. Und dann kann man sich umstellen, ne? Und so hat ja die Sprache in den letzten Jahrzehnten einen ganz großen Wandel erfahren, gerade was Menschen mit Beeinträchtigung anbetrifft. Also man würde ja zum Beispiel zu einem Menschen mit einer Gehbeeinträchtigung jetzt auch nicht mehr sagen, oh, guck mal da, der Krüppel. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt mal so, das wird man, da finde ich, da hat ja auch die Gesellschaft geschafft zu denken, umzudenken und sich da einfach auch anzupassen. Und so erleben wir diesen Wandel halt jetzt wieder, und den möchten wir auch mitgestalten.
Ja, in dem Vorgespräch haben wir ja auch über diesen Wandel gesprochen, dass das so ein Paradigmenwechsel
Richtig,
ist.
Genau.
Von der Verwahrung eigentlich hin zur Selbstbestimmung.
Genau.
Ne? Also früher wurden die Menschen fremdbestimmt mehr, und heute versucht man, mehr Teilhabe zu fördern. Kannst du zu dem Teilhabebegriff noch was sagen?
Es ging im Prinzip darum, dass man einfach von der Fürsorge, von dem Fürsorgegedanken weggegangen ist zum Thema Selbstbestimmung und Empowerment. Ne? Dass man gesagt hat, ich habe hier ein Gegenüber, das hat ganz viel eigene Ressourcen, ganz viel eigene Fähigkeiten, die freizusetzen sind. Und dafür sind wir da, um das halt praktisch rauszukitzeln und zum Erblühen zu bringen. Und das ist im Endeffekt Teilhabe, ne? Dass ich anerkenne, ich habe ein Gegenüber auf Augenhöhe, dem ich ein Leben ermögliche im Rahmen unserer Gemeinschaft, ne? Und was er dafür Unterstützungsleistung braucht, die gebe ich ihm halt auch. Aber schlussendlich hat das nichts mit einer Fürsorge oder so zu tun oder mit einem mütterlichen oder väterlichen Instinkt, ne, sondern einfach, ich sehe, du brauchst da eine Unterstützungsleistung, und die gebe ich dir, so wie ich einer alten Dame über die Straße helfe sozusagen, weil ich merke, die hat Probleme.
Ja, ja. Und diese Teilhabe, die ihr fördert in eurem Auftrag, das schlägt sich ja auch nieder in diesem Normalitätsprinzip, was du vorhin schon mal so angerissen hast, dass ihr eigentlich relativ normal den Alltag auch
Richtig,
gestaltet,
ja.
Und die Menschen also sich frei bewegen, die gehen in den Ort, die gehen einkaufen,
genau,
manche
richtig.
Nehmen am Sport teil.
Ja.
Und gerade für dieses Engagement habt ihr ja auch eine besondere Auszeichnung bekommen in diesem Jahr, ne?
Genau. Also zunächst einmal muss ich dazu sagen, dass es ganz häufig so ist, dass das Bild, wie wir schon eben sagten, wenn Leute von außen gucken, ne, so, oder habe ich irgendwie Angst, habe ich Berührungsängste, und wie ist das eigentlich in so einer Einrichtung, wie leben die da eigentlich? Und wenn dann Leute kommen und sind Gast bei uns, dann sagen ganz viele, das ist ja irgendwie total normal, ja, ist ja irgendwie ganz normaler Alltag, hier ist ja eigentlich, wo ist das Besondere, ja? Und genau das ist es ja schlussendlich auch. Also wir orientieren uns am Normalisierungsprinzip. Das heißt, wir gestalten normalen Alltag und mit allem, was dazugehört, mit Arbeit, mit Freizeit, im Jahresverlauf, mit Festen und so weiter und so fort. Also ein ganz normales Erwachsenenleben unterstützen wir für unsere Klienten. Genau. Und zum Thema Teilhabe in der Gemeinde Neunkirchen kann man sagen, dass sich das ja natürlich auch in den letzten Jahren entwickelt hat und gewachsen ist, ne? Und dass die Neunkirchener da auch einen ganz großen Beitrag zugeleistet haben, dass das einfach auch funktioniert hat in Neunkirchen. Und jetzt ist es schon so, dass die Klienten fester Bestandteil der Gemeinde sind, ne? Und die sind auch bekannt, ne? In in den Geschäften, in der Kirchengemeinde, in Turnvereinen und so weiter. Genau, und vor diesem Hintergrund haben wir halt uns Ende letzten Jahres in Neunkirchen für den ausgeschriebenen Inklusionspreis beworben. Und den haben wir auch gewonnen.
Ja.
Das war wirklich,
vielen
Dank. Da haben wir uns auch echt drüber gefreut. Aber ich mir ist da wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben unseren Beitrag dazu geleistet. Aber die Neunkirchner auch, ne?
Weil ja, ich habe jetzt mit einer Ehrenamtlichen gesprochen und die sagte am Anfang, sie kann sich noch erinnern, als von Haus Glotzbach dann mal die Rede war im Ort, wo es erstmal ein bisschen
was kommt da auf uns zu, ne?
So
was
Ängste sind das gab, für Leute? Wollen wir die in der Nachbarschaft haben, ja?
Genau, und man muss auch dazu sagen, das hat auch schon an der einen oder anderen Stelle ist Vermittlung notwendig, aber dafür sind wir da, um diese Brücken auch zu schlagen. Und wir haben ja auch einige Klienten in der Vergangenheit gehabt und auch immer noch, die sehr kreative Verhaltensweisen haben, ja. Und da ist schon mal Vermittlung notwendig, das auch zu erklären und da auch zu vermitteln, ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz hat sich auch die Gemeinde natürlich geöffnet, ne?
Ja.
Das heißt auch die Kirchengemeinde oder irgendwelche Verkäufer in den Geschäften oder so, die gesagt haben, ja, wir lassen uns echt darauf ein, der braucht Unterstützung beim Bezahlen oder beim Finden von Waren oder beim Gottesdienst seinen Platz zu finden oder so. Und die Unterstützung geben wir halt auch. Wir haben ein Miteinander. Also das ist beidseitig gewesen. Das ist sicherlich in den ersten Jahren an der einen oder anderen Stelle holpriger gewesen, ne? Aber wir setzen da einfach auf Vermittlung.
Ja, und es zeigt sich ja, dass es möglich ist.
Und das ist möglich, ne? Also wenn zum Beispiel neue Geschäfte in Neunkirchen eröffnen, dann ist es auch oft so, dass wir halt zunächst hingehen und uns kurz vorstellen und sagen, hier, so und so kann sein, wenn jemand kommt, dass der gegebenenfalls besonderes Verhalten zeigt und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und damit hat man im Endeffekt schon die Brücke geschlagen.
Ja. Wir hatten dich im Vorfeld gebeten, einen Gegenstand mitzubringen aus deinem beruflichen Alltag. Wir haben das eben schon bestaunt hier. Das macht nämlich auch Geräusche. Das ist nicht nur, also es ist eigentlich ein Kissen.
Genau,
aber das
ist
ein Kabel raus.
Das kommt ein Kabel raus. Genau, und das kann ich jetzt mal weg. Das ist ein Musikvibrationskissen. Ich mache jetzt mal das Kabel raus. Und das ist nämlich so, dieses Kissen, wenn das ganz ruhig ist, macht das natürlich nichts. Ist nur kuschelig. Und wenn ich das so ein bisschen bewege,
dann kommt da ganz angenehme Klänge
Musik
raus.
Und es vibriert auch ein bisschen. Und dann ist das so, dass man sich dieses Kissen, da kann man mitspielen. Je aktiver ich mit diesem Kissen bin, desto lauter und
lebhafter.
Lebhafter, dankeschön, wird die Musik.
Ja.
Und ich kann mir das aber auch am Körper halten, dann merke ich die Vibration der Musik. Und dann wird die Musik auch ruhiger. Die passt sich meinem Atem an, meinen Körperbewegungen. Und wir lieben dieses Kissen. Wir lieben das. Ich mache das nochmal aus, damit das hier nicht stört. Wir lieben das sehr. Das ist ein ganz wunderbares sensorisches Angebot für unsere Klienten und auch für uns. man kann auch Selbstwirksamkeit erleben, ne? Auch gerade bei sehr schwer beeinträchtigten Menschen. Mit wenig schaffe ich eine Wirkung. Ja? Also sobald ich mich bewege, verändert sich die Musik. Ich muss gar nicht sehr viel machen. Ich brauche mich nur zu drehen oder ich brauche nur meinen Oberkörper ein bisschen zu bewegen und das liegt da drauf und schon verändert sich die Musik. Also ich erlebe auch mit sehr wenig, ich kann Sachen gestalten, ja? Ich kann die Musik gestalten.
Auch sich selbst zu spüren wahrscheinlich.
Und auch sich selber zu spüren. Man spürt dann halt auch die Musik auf dem Körper und hat auch eine sehr beruhigende Wirkung, ne? Viele nehmen das auch zur Beruhigung, auch mit ins Bett, ne?
Wie dein Sohn vorhin.
Wie mein Sohn
Deswegen
vorhin.
Hättest du es fast
der
vergessen.
Der hat es mir direkt weggeschnappt. Ja, wir haben da viele Dinge, weil wir ja auch sehr viele Menschen bei uns haben, die sehr schwer beeinträchtigt sind und dementsprechend in ihren Möglichkeiten auch eingeschränkt sind. Haben wir sehr viele von diesen besonderen Sachen da, wo man auch sehr auf körperbezogener Ebene ganz viel erleben kann, lernen kann und auch Gemeinschaft erleben kann.
Und das Kissen findet sich normalerweise bei euch im Snoozelraum?
Das befindet sich, wenn es nicht in irgendeinem Bett von irgendeinem Klienten liegt oder in irgendeinem Zimmer, ist das ganz oft in unserem Snuselraum, genau.
Was ist denn ein Snuselraum?
Genau, das muss man oft erklären. Snuseln, was ist das eigentlich? Snuseln, der Begriff kommt aus den Niederlanden und bedeutet sowas wie schnüffeln, schnuppern. Ne? Und der Snuselraum ist im Endeffekt ein Wahrnehmungsraum. Darin befindet sich ein Wasserbett, wo man die musikalische Vibration auch spüren kann. Verschiedenste Lichtelemente, Bilderelemente, Düfte. Genau, und da kann man halt schöne Wahrnehmungserfahrungen auch machen. Und viele unserer Klienten genießen das auch sehr, gerade Klienten, die mitunter sehr unruhig sind oder Schwierigkeiten haben, sich nochmal so zu fokussieren oder so, denen machen wir da eigentlich ganz schöne Angebote.
Mhm.
Ja. Und das ist ein Bestandteil, dieses Kissen wäre dann ein Bestandteil gegebenenfalls vom Snuselraum.
Die Einrichtung ist vermutlich gut ausgelastet, ne? Es ist jetzt,
ja.
Wie viele Anfragen pro Woche habt ihr ungefähr?
Das ist natürlich immer unterschiedlich, das kommen dann auch immer so Wellen, sag ich jetzt mal, ne? Aber momentan kann ich eigentlich sagen, pro Woche 2 bis 3 Anfragen.
Mhm.
Ja, also manchmal auch nur eine, manchmal auch keine, aber so im Schnitt ja 2 Anfragen schon.
Und wer fragt dann an? Das sind vermutlich dann die Eltern oder sind das andere
Angehörige? Meistens sind das die Eltern, die eine Einrichtung für ihren Sohn oder ihre Tochter suchen. Manchmal stehen die Eltern auch nicht mehr zur Verfügung. Dann sind es gesetzliche Vertreter, die anfragen, Kliniken.
Mhm.
Ne? Aber in den meisten Fällen sind das die Angehörigen.
Und sind die Menschen dann noch recht jung, wenn die Anfrage kommt oder sind die auch schon älter?
Da erleben wir gerade einen Wandel. Also wir haben zum einen Eltern, die schon recht alt sind und die zeitlebens ihre Kinder zu Hause begleitet haben und gepflegt haben und die jetzt ein Alter erreicht haben oder auch eine Erkrankung oder so noch dazu gekommen ist, wo sie sagen, uns ist die Pflege nicht mehr möglich. Das sind dann Eltern, die sind gegebenenfalls schon über 80 und die Kinder sind schon, keine Ahnung, Kinder, ne, in Anführungsstrichen, sind dann schon irgendwie 50 oder so. Und dann erleben wir aber momentan einen Wandel von der neuen Elterngeneration. Jüngere Eltern, die anfragen für ihre jugendlichen Kinder. Mhm. Ne? Und die sich einfach denen bewusst ist, es wird der Zeitpunkt kommen, wo mein Sohn, meine Tochter zu Hause ausziehen wird. Und wir machen uns frühzeitig auf die Suche nach Möglichkeiten. Und in diesem Wandel stecken wir gerade.
Mhm.
Natürlich ist es so, dass gerade die Anfragen von den älteren Angehörigen, das sind die Anfragen, die sehr brennen, ne? Mhm. Wo ich weiß, da sind Situationen zu Hause, die sind nicht mehr zu handeln. Da müssen wir schnell Alternativen schaffen.
Ja.
Aber ich bin sehr dankbar dafür, diesen Wandel jetzt auch zu sehen, dass da so eine neue Generation Eltern ranwächst, sodass ich das vielleicht in den nächsten Jahren auch noch mal so ein bisschen stabilisieren kann.
Ja.
Diese Gesamtsituation, ne? Und dass Eltern auch schon frühzeitig auch vor allem die Möglichkeit haben, sich verschiedene Einrichtungen anzugucken. Das ist es ja auch, ne?
Dass das nicht in so einer krisenhaften Situation
dann. Das ist eine absolut krisenhafte Situation und für alle Beteiligten höchst traumatisch einfach, ne?
Ich denke auch mit zunehmendem Alter ist es ja sehr schwierig quasi, wenn man mit 50 aus dem Kinderzimmer in eine Einrichtung ziehen
das
muss.
Das ist quasi einfach, das ist für alle Beteiligten eine ganz, ganz schwierige Nummer und vor allem ist das auch so, so wertvoll, wenn Eltern noch in der Lage sind, einfach diesen Prozess mitzugestalten mit ihrem Kind, ne? Diesen Umzug mitzugestalten, dann vielleicht auch noch gemeinsame Wochenenden zu verbringen, nochmal in Urlaub zu fahren und so. Also, dass dieser gesamte Abnabelungsprozess einfach von allen Seiten, von uns, aber auch von den Eltern, gut begleitet werden kann. Und oftmals haben wir die Situation, wo das gar nicht mehr möglich ist, wo einfach nur ganz, ganz schnell in irgendeiner Form eine Alternative her muss. Und das ist für alle Beteiligten ganz, ganz schwierig.
Ich glaube auch, wenn man so in dieser 24-Stunden-Betreuung ist, dass wenig Zeit bleibt für schöne Erfahrungen und für ein schönes Miteinander, schöne Erlebnisse, weil man einfach vom normalen Alltag, den die Pflege ja auch mit sich bringt dann, oft sind ja pflegerische Versorgung in hohem Maß auch erforderlich, dass das dann hinten runterfällt, dass man sagt, dass der Laden muss irgendwie laufen. Und wenn derjenige in der Einrichtung versorgt wird, dann sind ja diese Punkte alle abgedeckt.
Die sind abgedeckt und die haben dann wieder die Möglichkeit, richtige Qualitätszeit miteinander zu erleben. Ne?
Ja.
Wirklich zu sagen, nur wir gestalten uns jetzt unseren Nachmittag schön,
ja,
ohne in irgendeiner Form Verpflichtungen nachkommen zu müssen und. Und das ist einfach so wertvoll, auch für diese familiären Beziehungen.
Ja.
Ja.
Woran merkt man, dass jemand angekommen ist bei euch, dass er sich wohlfühlt?
Das ist so vielschichtig. Also das ist wirklich vielschichtig. Es ist zum einen natürlich so, wir merken das gerade bei unseren Klienten mit besonderen Verhaltensweisen, wenn die besonderen Verhaltensweisen dann vermehrt auftreten.
Okay, wenn die sich richtig wohlfühlen.
Ja. Da merken wir das extrem. Dann wissen wir, aha, der ist jetzt angekommen. Der ist also da. Dann merken wir es natürlich auch in Veränderungen halt bei den Klienten. Ne? Also wenn beispielsweise die Angehörigen kommen und wollen den abholen, dass sie nicht mehr mitgehen wollen. Mhm. Oder dass sie mitgehen und nach einer Stunde sich alleine ins Auto setzen und sagen, Papa, fahr mich nach Hause. Das ist natürlich für die Angehörigen auch eine sehr harte Nummer. Mhm. Und wird auch von uns mit begleitet. Mhm. Aber für die Klienten ist das ein unwahrscheinlich toller Schritt, weil die für sich gesehen haben, ich bin jetzt hier zu Hause. Das ist jetzt irgendwie meins. Ja. Ne? Und ich kann entscheiden, wo ich sein möchte.
Mhm.
Und wenn ich irgendwie nach einer Stunde wieder in die Klotzbach will, dann möchte ich auch, dass der Papa mich dann fährt. das sind ganz unterschiedliche Prozesse, die sich da entwickeln. Ne? Mhm. Auch der Beziehungsaufbau dann zu den Mitarbeitern, wie sich der gestaltet, ne? Wie dann vielleicht auch ein Zutrauen da ist oder auch eine Vertrauensbasis geschaffen wird. Oder wenn man erste Gemeinsamkeiten so zwischen Mitarbeitern und Klienten sich aufbauen kann und man merkt so, wir sind auf einer Wellenlänge und man hat ein Ritual entwickelt beispielsweise. Also so ganz viel auf der Beziehungsebene, wo wir merken, da ist jetzt einfach jemand zu Hause.
Mhm. Ja. Und ihr arbeitet auch sehr individuell. Also ihr schaut euch jeden Bewohner an. Das ist jetzt nicht so von der Stange quasi, so alle kriegen das Gleiche, sondern ihr habt ja diese Teilhabeplanung. Das heißt, Mitarbeiter setzen sich mit jedem Einzelnen hin, überlegen, was sind deine Ziele, was möchtest du erreichen?
Genau.
In kleinschrittig wird das dann geplant quasi, ne?
Richtig. Also jeder Klient hat bei uns sogenannte Teilhabeplanung. Die wird ganz individuell geplant. Teilweise sind die Klienten auch aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht in der Lage, zum Beispiel verbal Dinge zu äußern oder zu sagen, ich wünsche mir für mein Leben, ich möchte das und das lernen. Ne?
Mhm.
Dann wird das von uns stellvertretend übernommen, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit anderen Vertrauenspersonen, beispielsweise den Angehörigen oder so. Und so ist dann so, dass wir uns jeden einzelnen Klienten angucken und gucken, was ist gerade dran bei dir. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch sich entwickelt, ne? Von der Geburt bis zum Tod hört Entwicklung nicht auf. Und das erleben wir ja auch tagtäglich, auch wenn es sehr kleinschrittig ist oder vielleicht auch in der Dimension sich Dinge entwickeln, die man von außen gar nicht so wahrnimmt, so sehen wir es doch, ne?
Mhm.
Und das ist unser Augenmerk, ne? Dass wir da halt unseren Fokus auf die Teilhabe richten und gucken, wo können wir dir dann noch weitere Assistenz anbieten.
Und ist dir jemand noch besonders in Erinnerung geblieben, ein Bewohner oder eine Bewohnerin, wo du sagst, da denke ich immer noch gerne dran zurück, das war sehr, sehr einprägsam oder so?
Auch da fallen mir auf Anhieb mehrere Sachen ein. Also wenn wir zum Beispiel in Bezug auf die Teilhabeplanung schauen, wir hatten einen Klienten, der war sehr schwer beeinträchtigt und ist auch sehr spät bei uns eingezogen. Ich glaube, da war der auch schon Mitte 30 oder 40 und hat immer Essen angereicht bekommen, immer. Das war natürlich so, ne? Also der ist ja schwerst beeinträchtigt, der kann nicht alleine essen, der hat immer Essen angereicht bekommen. Und irgendein Mitarbeiter hat mal gesagt, warum ist der eigentlich nicht alleine? Und er hat es wirklich geschafft, alleine essen zu lernen, ne? Und da aber auch den Raum zu schaffen, zu sagen, wir machen das jetzt einfach und wir probieren das einfach aus. Und es sah einfach, alles war verschmutzt. Der Teller lag auch schon mal irgendwie links in der Ecke und der Löffel wurde über den Tisch und alles. Aber dennoch dran zu bleiben und zu sagen, der kann das schaffen. Mhm. Auch wenn ich danach jedes Mal komplett den Essbereich säubern muss, der wird alleine essen. sowas halt. Und dann hatten wir mal einen Klienten, der war so ein Wald- und Wiesenmensch. Der war so, der war immer nur draußen, immer nur unterwegs, immer auf Tour. Und dann ist er bei uns eingezogen und hatte wirklich große Probleme, sich einfach an diese räumliche Begrenzung zu halten. Ne? Und wir liegen ja auch direkt am Wald. Was liegt da näher? Der war halt ständig unterwegs. Und dann hat er immer bei uns direkt gegenüber vom Eingang ist so ein kleiner Wald, so ein Hang. Da hat er immer gesessen im Schneidersitz und hat geschnitzt, Hölzer gesammelt, geschnitzt. Und dann hatten wir aber mitunter auch das Problem, dass er auch nachts kaum reingekommen ist.
Okay.
Und wenn dann so Herbst, Winter wurde, dann wurde es halt irgendwann nicht mehr so lustig, ne? Und dann haben wir dem, und vor allem, er hat ein riesiges Holzlager auch angesammelt in seinem Zimmer, wo dann auch der ein oder andere Kollege gesagt hat, bei aller Liebe, das geht hier gar nicht mehr, man kann hier keinen Schritt mehr vor den nächsten setzen. Und dann haben wir den halt eine Hütte bei uns in den Garten gebaut für sein Holzlager und er fand Unterschlupf, auch bei schlechtem Wetter. Ne? Ja. Wir haben natürlich trotzdem zugesehen, dass er nachts irgendwann in sein Bett kommt. Aber so haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, eher zu bleiben. Ne? Er war, das hat er mitgebracht. Ne? So, genau, das war ihm wichtig.
Ja.
Und da gucken wir, was können wir möglich machen, ihm das auch weiterzuleben, sich weiter so auszuleben.
Er hat also Möglichmacher.
Wir sind Möglichmacher.
Ja, Christina, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Weitere Informationen zum Haus kann man bekommen bei euch direkt, ne?
Genau,
man kann euch besuchen, ne?
Man kann uns besuchen. Genau, einfach melden und vorbeikommen.
Genau, die Informationen zum Haus finden Sie auf www.eingliederungshilfe-diakonie.de oder per Mail können Sie uns anschreiben an presse@diakonie-sw.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dir, Christina, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und den Alltag im Haus Klotzbach und alles, alles Gute jetzt für die Jubiläumsfeierlichkeiten.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, Dankeschön.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.